Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und es handelt sich jetzt um eine zweite Geschichte, die Geschichte von Gilbert Faunus, der im ersten Buch die Kommentare schreibt, wer ihn kennt. Wir treffen den Hauptcharakter, den Akteur in dieser Geschichte, in einer sehr misslichen Lage. Er ist vor wenigen Wochen aus seinem Heimatdorf verbannt worden, mit der Auflage, mit einem Zweihorn zurückzukehren. Allerdings hat sich niemand die Mühe gemacht, ihm zu sagen, worum es sich dabei genau handelt. Und so reist er eben über die Welt, um eben dieses Zweihorn aufzutreiben. Es verschlägt ihn dabei in die Koshatanga-Wüste, wo er sich als Seelensteinschürfer verdingen muss und dabei in die Gewalt der Kosha gerät, der ja Ureinwohner dieser Wüste, die ihn dann auch ziemlich direkt an eine Sandwallarve verfüttern als Opfergabe. Gilbert hat aber Glück. Im letzten Moment reißt er sich los und geht einfach auf die Gefahr zu und springt in Richtung des Mauls der Larve und kann so auf ihrem Kopf landen und versteckt sich ziemlich ungewöhnlich im Gehörgang dieser Larve, wo er dann auch beim Abtauchen einen ziemlichen Aufstand vollführt, was dazu führt, dass die Larve eben ihren Kurs verliert und aus der Höhlendecke in Unterbergen bricht und dort auf dem Marktplatz landet. Und genau das ist die Stelle, an der die Lisa jetzt einsteigen wird.
Genau. Rums, machte es. Beim Aufprall wurde ich in das weiche Gewebe geschleudert wie in ein Luftkissen. Trotzdem war der Aufschlag schmerzhaft. Ich meine, ich hatte mehr Glück als die Sandwalllarve, deren Geheul abrupt abgebrochen war. Aber trotzdem. Entsetzt spuckte ich die Haut aus, die ich beim Aufprall abgebissen hatte, und kam taumelnd auf die Beine. Welch Glück, dass das Vieh so gelandet war, dass ich mich oben befunden hatte. Sonst wäre das mein Ende gewesen. Meine Augen brannten vor der Staub- und Sandwolke, die um mich herum entstanden war. Ich hustete und würgte, während ich versuchte, meine tränenden Augen auszureiben. Was bei A ist das? Schaut euch das an! Das ist ja der reine Wahnsinn! Ein Sandwühler! Ich glaube, meine Steine knarzen. Hat man das schon gesehen? Langsam wurde ich mir gewahr, dass das reinste Stimmengewirr aus der Staubwolke, die sich senkte, zu mir drang. Da waren Menschen. Viele Menschen. Ich blinzelte und tat einen tiefen Atemzug, um mich zu vergewissern, dass ich bei dem Aufprall nicht gestorben war und im Schwefelmoor auf Meolans Kahn fuhr. Nein, das war alles echt. Ich richtete mich auf und starrte vom Kopf der Larve herunter. Hey, da ist jemand, dort oben. Man hatte mich entdeckt. Hey, da, sieh, rief jemand. Von links wurde eine Leiter an die Larve gelegt und wenig später tauchte ein grauhaariger Kopf auf und dann der dazugehörige Körper eines Mannes mit hagerem Gesicht. Wir beide blickten uns einen Moment schweigend an, vielleicht weil keiner wusste, wie man in einer solchen Situation ein Gespräch anfängt. Ich fand als Erste das Wort wieder. Junger Mann, können Sie mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Ich strich mir meine Haare beiseite und verschränkte die Arme mit einer möglichst lässigen Haltung, um zu überspielen, dass ich nicht nur vollkommen unbekleidet, sondern auch mit wilder Farbe und Tran beschmiert vor ihm stand. Unterbergen, Sir, ist das Ihr Ding, das auf unserem Marktplatz gelandet ist? Mein Ding? Ich blickte auf die Larve. Nun ja, vielleicht könnte man das so sagen. Ich räusperte gegen die Heiserkeit. Wollen Sie einen Schluck trinken? Der Mann holte eine Flasche aus seinem Mantel und reichte sie mir. Ich griff zu. Brennender Schnaps rann meine Kehle herunter und ich versteifte mich. Neben dem Mann tauchten nun weitere grauhaarige Kerle auf. Alle starrten mich neugierig an. Verkaufen Sie mir etwas von Ihrem Ding? Fragte der Mann und bückte sich, um über die schmierige Haut zu fühlen. Von der Larve? Fragte ich und zog eine Augenbraue hoch. Als der Herr nickte, ergriff ich meine Chance. Natürlich verkaufe ich. Wieso nicht? Wie viel wollen Sie haben? Ich bedankte mich für die vielen Abende, als wir in der Ratshalle als kleine Kinder Theater gespielt hatten. Improvisation war immer mein Liebstes gewesen. Sagen wir, ich gebe Ihnen 3 Grüne und darf mir so viel abschneiden, wie ich auf meinen Wagen bekomme. Ich kniff die Augen zusammen und musterte die Gesichter der Menschen um mich herum, die prüfend auf die Haut der Larve drückten. Einer hatte schon ein Messer in der Hand, als wollte er gleich loslegen. Die Koscher waren diejenigen, die von der Wu-Jagd lebten, schoss es mir durch den Kopf. Sie machten Alltagsgegenstände aus den Sachen, bauten Häuser für Sieb, brieten das Fleisch, benutzten die Haut, um drauf zu malen. Warum sollten diese Leute hier nicht auch einen Nutzen davon haben? Sagen wir vier Grüne, das ist ausgezeichnete Ware. Abgemacht. Der Mann schlug sofort ein, griff in den Lederbeutel an seiner Hüfte, drückte mir vier Klunz in die Hand und kehrte um. Jetzt wurde ich auch von den übrigen bedrängt. Einer nach den anderen wollte denselben Deal wie der erste. Bald musste ich um eine Tasche bitten, weil ich die Hände voll mit Klunz hatte. Was für ein Wunder. Ich hatte ordentlich zu tragen, als ich als letzter die Leiter hinunterkletterte und unten auf harten, kalten Felsen traf. Das Erste, was ich bemerkte, neben allerlei fleißigen Leuten, die sich daran machten, die Larve zu zerlegen und in Holzkarren abzutransportieren, war, dass ich tatsächlich auf einem Marktplatz stand. Erhellt von riesigen Laternen und Leuchtern gab es Stände mit bunten Tüchern als Bedachung. Einige waren beschädigt worden, als die Larve auf sie gekracht war, doch niemand schien sich dafür zu interessieren. Ich sah überall nur Leute, die mit leuchtenden Augen und eifriger Miene an der Larve herumschneideten. Keiner kümmerte sich um die Ware oder um alles andere. Einen Moment stand ich hilflos in der Gegend herum, bis ich merkte, wie kalt es hier war. Ich brauchte Kleidung. Kleidung und Ausrüstung. Und dann, wenn ich herausgefunden hatte, wo Unterbergen genau lag, konnte es weitergehen. Es kam mir merkwürdig vor, alleine durch die verlassenen Stände zu gehen. Doch was sollte ich anders machen? Ich blieb vor dem einzigen Stand mit Kleidung stehen, den ich fand. Hier gab es lederne Hosen und Mäntel. Die Knie der Hosen waren dick gepolstert und sahen aus, als könnte man gut darin arbeiten. Die Mäntel waren warm gefüttert und wenn man genauer hinsah, erkannte man ein hauchdünnes Geflecht aus Metall, das über den Stoff genäht war. Ich probierte die Sachen an, bis ich etwas Passendes fand und legte die Summe der Klunz einfach auf den Tisch. Weiter ging es. Ich aß an einem Stand dicke, süße, gebackene Teigfladen, trank frisches Wasser aus einem Fass, fand ein paar feste Stiefel mit dicker, beschlagener Sohle. Ein Ledergürtel mit allerlei Taschen, Werkzeug, ein Seil und ein wunderschönes, in Leder geschlagenes Notizbuch. Ich bezahlte überall passend und hatte dadurch schon einen Großteil meiner Klunz wieder verbraucht. Aber es kümmerte mich nicht. Gesättigt und dick eingepackt fand ich mich bald wieder an der Stelle, an der die Larve heruntergekommen war. Sie war schon ein gutes Stück zerlegt. Erschöpft von den vielen Erlebnissen hockte ich mich auf eine Kiste und beobachtete das Treiben, hörte zu, was die Leute sagten, während sie an mir vorbei hasteten. Und ich betrachtete die riesige Höhle, deren Decke ich von hier nicht mal sehen konnte. Heute Abend gibt es ein Lichtfest, wenn Sie gestatten, dass wir die letzten Reste anzünden. Der Mann, der mir zuerst die Klunz angeboten hatte, stand vor mir. Macht nur, sagte ich und schlang die Jacke fester um mich. Ein warmes Feuerchen würde nicht schaden. Gehören Sie überhaupt zu den Koscher? Der Mann musterte mich von oben bis unten. Koscher tragen nie Kleidung, soweit ich weiß. Indirekt, ich war neu bei Ihnen. Ich meine ja nur, die Farbe und so. Der Mann hielt mir seine Hand hin. Ich heiße übrigens Friedel Helm. Gilbert Faunus, antwortete ich und legte meine Hand in seine, um sie zu schütteln. Friedel nickte mir zu. Brauchen Sie etwas für die Nacht? Ich hätte ein Zimmer frei. Ich musterte Friedel nochmal. Sieb hatte mich vorsichtig werden lassen. Dort durfte man noch nicht mal seine Dreckswäsche zum Lüften aufhängen, wenn man sie behalten wollte. Doch der Mann sah ehrlich aus. Klar, wie viel wollen Sie dafür? Ich legte die Hand auf die Tasche mit den Klunz. Eine Handvoll war noch da, den Rest hatte ich auf Verkaufsstände verteilt. Wie viel? Was wäre ich für ein Unterberger, wenn ich was für Gastfreundschaft verlangen würde? Er schüttelte sich und strich sich durch die Haare, die genau wie meine ölig vom Larvenfett waren. Nein, nein, ich nehme sie so bei mir auf. Meine Frau wird sich freuen, wenn mir etwas Leben in die Bude kommt. Sie hat so gern nette Gesellschaft. Friedel blickte zu den letzten Berg an Larvenspeck. Sie schickt A, ohne Wenn und Aber. Jetzt gerade, wo unser Lampenöl knapp war. Friedel lachte laut. Das wird uns für das ganze Jahr reichen. Echt, Sie wahnsinniger Hund. Er klopfte mir auf die Schulter. Ich guckte an ihn vorbei zu den Arbeitern. Hey, halt, stopp! Liegen lassen, rief ich und stand auf. Ich hatte gesehen, wie einer von ihnen ein Bündel aus den Überresten der Larve zog. Es war mit Sicherheit das, was die Kosche an den Rachen der Larve geworfen hatten, bevor ich als Appetithäppchen enden sollte. Neugierde verdrängte die Müdigkeit in meinen Knochen auf einen Schlag. »Kommen Sie her damit«, rief ich laut und bewegte mich auf ihn zu. »Was ist das?«, fragte Friedel, der mir nachlief. Koscher-Geheimnis, sagte ich, als ich das äußerst schmierige Päckchen entgegennahm. Es fühlte sich schwer an. Verstehe, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit und sehe Sie nachher. Ich wartete, bis Friedel weit genug weg war und verzog mich mit dem Paket hinter einer der Stände. Ich fühlte mich ein klein wenig schuldig, als ich es öffnete, aber nur ein klein wenig. Immerhin hatten die Koscher versucht, mich zu verfüttern. Sapperlot, rutschte es mir heraus, als ich die Blätter beiseite geschlagen hatte. Ich hatte irgendetwas Außergewöhnliches erwartet. Ich meine, was wirft man schon einer Wuhlarve in den Hals? Aber was da vor mir lag, kam mir bekannt vor, denn es gehörte alles mir. Ich griff nach dem Messer mit dem Buntholzgriff und die Tasche, die ich getragen hatte. Sogar meine Kleidung war da, doch so voller Sand und Blut, dass ich froh darüber war, neue zu haben. Auch alles andere, das ich am Körper getragen hatte, fand ich wieder. Sogar meinen gusseisernen Topf für meine Mutter. Die Koscher hatten also die Larve auch genutzt, um Beweise zu vernichten. Ich griff die Sachen, die ich noch gebrauchen konnte, und verstaute sie in der neuen Umhängetasche, die viel besser als der alte Stoffbeutel war, den ich vorher besessen hatte. Immerhin war sie aus festem Leder, mit vielen kleinen Fächern und versteckten Innentaschen. Den Rest der Sachen knüllte ich zusammen und trug ihn zu einer Feuerstelle vor einer Würstchenbude. Rein damit! Ich fühlte mich gut, als die Flammen die Reste verbrannten. Weg mit den Erinnerungen an Sieb, die Hitze, die Trägheit. Ich war gesund, war nun bestens ausgestattet und bereit, meine Suche fortzusetzen. Ich berührte den Anhänger, der bei meinen Sachen gewesen war. Eine Kette mit einem länglichen Kristall, eingefasst von zwei Kappen. Er glühte hellblau auf und strahlte einen Moment pulsierend. Zu Hause wussten sie jetzt zwar nicht, was mir widerfahren war, aber ein Lebenszeichen wollte ich ihnen ja doch schicken. Das fühlte sich richtig an. Nach getaner Arbeit kehrte ich auf meinen Beobachtungsposten zurück. Dort blieb ich, bis irgendwann der letzte Karren beladen und in einen Tunnelgang verschwunden war. Schließlich versammelten sich die Bewohner von Unterbergen um die große, tranige Pfütze, die noch als einziges von den Ungetümen zeugte, das hier heruntergekracht war. Ich gesellte mich zu ihnen und hielt mich an Friedel. Ehren wir A mit diesem Feuer und Dank für den Fremden, der uns die Grundlage für Wärme und Licht brachte, rief einer der Menschen, der aussah, als wäre ein Priester. Er hatte einen kahlgeschorenen Kopf und mit weißem Kalk auf die Haut gemalte Runen. Irgendjemand brachte eine Fackel und hielt sie an den Larventran. Zosch, machte es, und eine riesige Stichflamme erhellte die Grotte. Wir mussten zurückweichen, so heiß wurde es. Die Unterberger jubelten laut und ihr Klatschen und Lachen mischte sich mit dem Zischen und Knistern des verbrennenden Fetts. Ich streckte meine Finger in Richtung der wärmenden Flammen und freute mich mit ihnen.
So, an dieser Stelle verlassen wir Gilbert Faunus ganz kurz. Er wird jetzt mit Friedel zurückkehren, wie es benannt ist. Und am nächsten Morgen bricht er dann auf, um die Stadt Unterbergen zu erkunden. Er beginnt dies im Handwerkerviertel, wo er schnell feststellt, dass sich eigentlich alle Produktion in dieser Höhle um Käse dreht. Und an dieser Stelle geht es jetzt dann weiter.
Nachdem ich genug von den Trotten hatte, schlenderte ich noch einmal durch die Gassen der Käsestadt, von hier und dort Abzweigungen, die mich wieder über den Marktplatz führten, von dem ich gekommen war. Es war übrigens nicht der einzige Handelsplatz. Die Wuhlarve und ich waren auf dem Markt runtergekracht, auf dem Kleidern und Alltagsgegenstände verkauft wurden. Doch der eigentliche Markt, der lag gar nicht weit von dem ersten entfernt und war ungefähr 10-mal so groß. Als ich ihn fand, blieb mir schlicht die Sprache weg. Aber ich glaube, das passiert jedem, der zum ersten Mal den Unterbergener Käsemarkt sieht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu berichten. Zuerst vielleicht die Gerüche. Ich meine, wart ihr schon mal in einem Käseladen, in so einem, wo sich goldgelbe Käseräder stapeln? Es riecht dort nach Kühlmittel, Wachs und eben Käse. Würzig, milchig, sauer, nach Kräutern. Der Geruch war so stark, dass ich einige Minuten stillstand, um mich daran zu gewöhnen. Dann zog ich meine Jacke enger, denn es war kalt in dieser Grotte. Hier unten tummelten sich nicht nur Bewohner von Unterbergen. Ich weiß nicht, woher sie stammten, aber ich sah eine bunte Vielfalt an Kunden, die an Ständen vorbeischlenderten und sich unterhalten ließen, Käsehäppchen probierten und Verträge abschlossen. Fliegende Käsehändler umwarben mich, während ich einen Schritt in die Menge machte. Ich konnte kaum vorwärts gehen, ohne dass mir irgendwo ein Stückchen Käse in den Mund geschoben wurde. Das war mit der Zeit sehr lästig und ich lernte, den Kiefer am Kragen zu verbergen. Mit angezogenen Schultern schob ich mich durch die schwatzende und schmatzende Menge und lauschte den Chorus aus Hm und Oh, der von den Ständen herüberwehte. Ab und zu blieb ich stehen und betrachtete besonders interessante Ware. Da war zum Beispiel der mit Katakombenmoos gewürzte Sirrkäse, der so stark war, dass man ihn, nachdem man ihn im Mund hatte, sofort wieder ausspucken musste. Natürlich probierte ich und erlebte etwas in meinem Mund, das ich nur mit einer Mischung aus einem brennenden, flaumigen Salzklumpen vergleichen kann. Ich wäre ganz und gar nicht dazu imstande gewesen, das Ding herunterzuschlucken und war froh über den bereitgestellten Spucknapf. Weiter ging es mit schwarzem Steinkäse, der mit Kohle gefärbt und nur zum Lutschen geeignet ist. Dann Herger Würfelkäse, lila Ruhr und im Lehmmantel gebackener Stack. Kauft den klebrigsten Käse der Welt. Kein Käse zieht mehr Fäden als Fabians Käsefäden. Genehmigen Sie sich eine Prise Parmesano, das befreit die Nebenhöhlen. Gefrorener Willi, der Käse, der Ihnen auf der Zunge schmilzt. Brandkäse von oben. Der Luftkäse von unten. Passen Sie auf, dass er nicht davon schwebt. Das alles priesen die Verkäufer an. Und ich hatte große Mühe, nicht an jedem Stand stehen zu bleiben und mich durchzuprobieren. Das war alles so faszinierend. Nachdem ich mit Mühe und Not um die breitstehende Käsehobler am Meterkäse vorbeigekommen war, konnte ich an einem Stand, der Überbackenes allerlei hieß, nicht Nein sagen. Der Händler bot Waren an, die alles eins gemeinsam hatten, nämlich, dass sie überbacken waren. Und damit meinte ich nicht den Kartoffelauflauf, sondern Schreibstifte, Sanduhren, Hosenträger, Briefbeschwerer, Buchdeckel, Tassen, Gabeln, Hüte. Manches davon war so überbacken, dass man während der Arbeitszeit daran kauen konnte, um den Appetit zwischendurch zu stillen. Anderes war mit einem bestimmten Hartkäse verziert, der seine Form wahrte und mehr als Kunst galt. Ich ließ mir einen wunderschönen käsegelben Hut andrehen. Er war flach und bestand unter der Käseschicht aus Leder. Laut Verkäufer war er absolut wasserdicht und er roch verlockend würzig. Weiter ging es. Vorbei an den Himmstädter Käsetänzern, die ihre Darbietung auch unter den Füßen geschnallten Käserollen vorführten. Eine Zeit lang hielt ich mich bei einem Mäuseroulette auf und setzte ein paar Klunz auf eine weiße Maus, die gegen 10 andere antraten, ein Stück Käse aus einem Labyrinth zu finden. Es gab auch andere Unterhaltung. Wettschießen auf rollende Käseräder, das Stemmen von Käseklötzen am Spieß oder das Wettlochpfeifen. War das ein Vergnügen, ehrlich? Das war ich gar nicht gewohnt. Die vielen Klunz schwanden aus meinem Beutel, während ich durch das bunte Treiben spazierte. Aus dem Morgen wurde Abend, so nahm ich es an, denn natürlich gab es hier unten kein wirkliches Tageslicht, das einem verraten konnte, wie spät es war. Man merkte es nur an den Leuten, die ihr Licht herunterdrehten und so eine schummrige Atmosphäre schufen. »Hey ho, Fremder!« Eine schwarzhaarige Maulerfrau packte mich am Arm. Ich hatte sie heute schon einmal am Stand gesehen, an dem ich beim Mäuserennen verloren hatte. Hast du Lust auf ein wenig Spaß? Rein platonisch natürlich, nur Kartenspielen unter Freunden. Sie schob mich durch die lachende Menschenmenge und ich ging ahnungslos mit. Ich mochte Kartenspiele. Sie erinnerten mich an die Abende in der Ratshalle mit meinen Brüdern, wenn wir am Stehtisch Plumps gespielt hatten. Eine Erinnerung an zu Hause war mir hier in der merkwürdigen Käsestadt ganz lieb. Mein Anhänger an der Kette leuchtete auf, als ich unbewusst damit spielte. Vielleicht würde es auch bald wieder Zeit für einen Brief in meine Heimat, die vertikalen Sümpfe. Hier entlang, junger Herr. Die Dame führte mich zu einem Zelt, das zwischen den Ständen stand. Der Zelteingang wurde von 2 Maulern bewacht. Ich grüßte, als ich von der Frau an ihnen vorbei hinter die Zeltplane geschoben wurde. Ein Schwall warmer Luft empfing mich, gemischt mit dem süßlichen Geruch nach Pfeifentabak. Im Schummerlicht machte ich einen flachen Holztisch aus, um den eine bunt gemischte Gruppe aus Männern und Frauen hockte und in ein Kartenspiel vertieft waren. Wir spielen Wuschnick. Ich bin übrigens Zeller, falls du noch irgendwelche Fragen hast. Zeller führte mich an den Tisch, doch keiner der Spielenden blickte von seinen Karten hoch, als ich mich zu ihnen setzte. Hochkonzentriert starrten sie ihre Decks an, warfen ab und zu Karten von sich, griffen quer hinüber zu einem Stapel der anderen Spieler und schoben kleine metallene Steine hin und her. Wie sind die Regeln, wollte ich wissen, als Zeller mit einem Stapel Karten hinschob. Sie waren gelb, grün und blau und zeigten verschiedene Symbole, zum Beispiel einen Kompass, einen Mondbären und einen Frostwolf. Das ist leichter, als es aussieht. Du nimmst dein Kartendeck und, ganz ehrlich, ab hier weiß ich nichts mehr von dem Abend.
So, wie es mit Gilbert weitergeht, werdet ihr euch dann leider selber erlesen müssen. oder zu eurem Glück. Wir verziehen uns jetzt gleich nach hinten, wenn noch jemand ein Buch erwerben möchte oder eine Signatur in sein Buch abholen möchte, ist die Lisa noch eine Weile da. Wenn nicht, sind wir auch hier direkt am Stand vom Wölfchen Verlag, der sich direkt hinter euch befindet, eigentlich kaum zu übersehen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören.
Ach ja? So, okay, komm. Ein bisschen runter, steigt dann ein bisschen zu hoch. Können wir mal kurz gucken.
mehr Tisch. Ich brauch richtig viel Tisch. Du brauchst gar nicht so Tisch, ne?
Ich bin schon tischmäßig ausgestattet.
Will ich das Mikrofon hier haben?
So, hoho. Und dann mache ich so, hoho.
Eine Minute.
Ja, ja, ja. So, Bernhard, wenn du Lust hast, warte mal. Vergessen, ja, signieren. Schon hau.
Hallo!
Meine Damen und Herren, aus den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Leipziger Buchmesse, Christopher Golden, herzlich willkommen.
I can't hear you.
Cannot hear us.
Olaf. I can't.
Ja. Ist doch schön, wenn es mit einer kleinen Panne anfängt, ist wie im Theater, da wartet man ja auch darauf, dass irgendwas schief läuft. Ich quatsche einfach mal drauf los, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Im Mittelpunkt steht jetzt das Buch Der Fährmann von Christopher Golden, zu dem wir, er sitzt in Bradford in den USA, versuchen noch eine Leitung hinzubekommen, damit er uns auch hört. Mit hier dabei ist Bernhard Kleinschmidt, er ist der Übersetzer der deutschen Ausgabe des Ferryman, aus dem dann im Buchheim Verlag der Fährmann geworden ist. Und ich bitte Sie, nahezu euphorisch zu begrüßen, Bernhard Kleinschmidt. Ein kleines Wort zu Christopher Golden, solange wir versuchen, ihn mit uns zu verbinden. Christopher Golden hat mehr als 20 eigene Fantasy-, Horror-, Spannungsromane geschrieben. Er ist Autor von Comics, er ist Autor von Videospielen. Und er macht was? Jetzt verstehst du uns, super. Welcome in Leipzig, Chris.
Thank you.
Und Christopher Golden ist der Autor von sogenannten Media Tie-Ins. Sie als fachkundiges Publikum werden das kennen. Das ist, wenn jemand nochmal einen Roman schreibt auf der Basis etwa eines Films, etwa eines Comics oder eines Videospiels.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.